das Recht haben, diesem Gott widerstreiten zu können und auch gegen die Gemeinde Jesu Christi Angriffe zu starten. Aber der Fürst dieser Welt hat nur sein Werk in den Kindern des Unglaubens. Die Gemeinde, die Ekklesia, die Herausgerufene, sie darf wissen, dieser große Gott hat die Gemeinde als Erstlingsschar erwählt, um mit ihr den herrlichen Plan durchzuführen, den ganzen Kosmos diesem Gott zurückzubringen. Wozu das? Damit wir jetzt schon hier sein zum Lob seiner Herrlichkeit oder auch seiner herrlichen Gnade. Gott ist der souverän Handelnde, der einige auserwählt und ihnen beginnt er sein Heilswerk. Er ist kein Despot oder Diktator, er ist der Gott der Liebe. Und darum heißt es in Kolosser 1, 10 und 11, und wachset in der Erkenntnis Gottes kräftig gemacht mit aller Kraft nach der Gewalt seiner Herrlichkeit zu aller Geduld und Ausdauer mit Freuden. Hier ringt der Apostel auch wieder um Worte, damit er das den Kolossern kundtun kann, was ihm innerlich durch Offenbarung geworden ist. Wachset in der Erkenntnis Gottes. Und hier heißt Erkenntnis nicht nur wissensmäßiges Erfassen, sondern Erkenntnis dringt immer zum Einssein mit diesem lebendigen Gott. Und das kräftig gemacht mit aller Kraft nach der Gewalt seiner Herrlichkeit. Das können wir gar nicht fassen, aber damit sollten wir immer wieder rechnen. Kommen Sie darum in Schwierigkeiten, dann dürfen Sie wissen, Gott lässt das zu. Er hat jetzt für uns eine Gelegenheit geschaffen, damit wir diesen großen, gewaltigen Gott selbst auch in Leiden kennenlernen dürfen. Und das ist das Thema des zweiten Korintherbriefes, immer wieder. Sehen Sie, wenn Paulus im ersten Korintherbrief die Auferstehungskraft Jesu rühmt, 1. Korinther 15, dann muss er es im zweiten Korintherbrief selber praktizieren. Der Tod Jesu in mir, aber auch sein Leben. Wie oft sagt er, dann kamen wir an Grenzen, wo wir in uns verzweifelten am Leben, damit wir unsere Hoffnung auf den Gott setzen, der die Toten lebendig machen kann. Liebe Geschwister, der Apostel Paulus lebte ständig in der Auferstehungskraft Christi, weil er auch im Kreuz Jesu lebte. Ich habe vorhin dieses Wort aus dem Philipperbrief zitiert, Kapitel 3. Ihn zu erkennen, die Kraft der Auferstehung, die Gemeinschaft seiner Leiden. Ohne die Kraft der Auferstehung können wir die Gemeinschaft seiner Leiden auch nicht ertragen. Aber die Kraft nach der Gewalt seiner Herrlichkeit ist gegenwärtig. Und das haben immer wieder Männer Gottes, glaubende Menschen erfahren in den schwierigsten Situationen. Wenn es allerdings zur Ehre Gottes ging, und da habe ich jetzt auch in einer Biografie gelesen, wie jemand um der Ehre Gottes willen in Südafrika gesagt hat, wenn diese Zauberpriester mit den solchen Pestilenzen auf ihre Weise umgehen und hier und da was erreichen können, dann kann unser Gott das auch. Und da ist es zu einer Kraftprobe gekommen. In dieser Missionsstation, wo der Betreffende lebte, ist keiner von dieser furchtbaren Seuche, ich weiß nicht, ob es Malaria oder irgendetwas anders war, erfasst worden. Und dann haben die ringsum wohnenden Häuptlinge und Medizinmänner auch ihre schwarzen Stammesbrüder hineingebracht in die Missionsstation, weil dieser große Gott dort sich als der herrliche Herr dargestellt hat. Es muss nicht immer so sein, aber hier waren Menschen, die in der Vollmacht des Glaubens das für sich auch in Anspruch genommen hat und dann konnte dort eine Erweckung entstehen. Oder meinen Sie, dass die Moslems oder andere Angehörige von großen Religionen, wo auch sogenannte Zeichen und Wunder passieren, sich überzeugen lassen durch eine nur Wortpredigt? Nein. Watchmaner hat Ähnliches erlebt, als auf einer Insel die Botschaft von Jesus Christus verkündigt wurde, haben sie gesagt, wir haben doch unseren Gott und haben die Erfahrungen auch auf dem Gebiete von Zeichen und Wunder dargelegt. Und dann hat Watchmaner mit seiner Gruppe, mit dem Missionsteam erleben dürfen, dass sein Gott größer war als dieser Götze. Und dann erst entstand eine Erweckung. Also wir sollten auch damit rechnen, wenn Gott alles bewirkt nach dem Ratschluss seines Willens, dass wir sein zum Lob seiner Herrlichkeit, dann brauchen wir auch die Macht und Kraft dieses herrlichen Gottes, um bestehen zu können. Und liebe Geschwister, ich bin der Meinung, die Anfechtungen durch die höllischen Mächte werden immer größer. Das letzte Thema, darf ich hier schon sagen, heißt, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, nach Epheser 6. Es ist kein Spaziergang der gläubigen Gemeinde in der Endzeit. Und wenn ich manchmal sehe, wie lau und lasch wir sind, ich will mich mit einschließen, dann ist das eine Schande für Gott. Und ein Bruder in der Erweckungszeit, der hat auf einer großen Konferenz, das hat auch Pastor Modersohn geschrieben, gesagt, ihr lieben Geschwister, ich habe den Eindruck, nach eurer Bekehrung war euer Leben zum großen Teil eine Schande. Dann hat der Pastor Modersohn gesagt, aber bei mir doch sicher nicht. Ne? Hat hier schon in Siegen-Weidenau gewirkt. Und wochenlang hat es ihn umgetrieben, bis auf einer anderen Konferenz, wo Stockmeier auch zugegen war, wirklich Buße getan wurde. Kennen wir eigentlich das Wort Buße noch? Auch die glaubende Gemeinde muss sich fragen, ob die Macht und Kraft der Herrlichkeit Gottes auch in Leiden oder wie immer wirksam wird. Darum habe ich das Thema mal gewählt. Alles. Dieser große Gott hat ein herrliches Ziel, und damit komme ich gleich zum Schluss. 1. Korinther 15, 28, auf das sei Gott alles in allen oder allem. Das ist das wunderbare Ziel. Ja, liebe Geschwister, wenn wir das nur so von Ferne mal wünschen, wir sollen aber hier in das alles schon hineingenommen werden. Allerdings ist hier dieses Tapanta gemeint, das ganze All. Und das hat Gott uns, der Söhneschar, anvertraut. Wir sind schon Erben. Erben dieses großen, lebendigen Gottes. Wenn hier einer im Lotto einen großen Gewinn macht, der verhält sich bestimmt anders, als das vorher der Fall war. Ne? Oder einer eine große Erbschaft macht. Man müsste es uns doch ansehen, dass wir einen reichen Vater haben, der in keiner Situation in Verlegenheit kommt. Oder doch, ja sicher, in unserer Reflexion. Sollte Gott wirklich in der Situation, ach nee, das kann er oder will er nicht. Wenn wir die Verheißungen nehmen, sollten wir damit rechnen, dass, weil wir auch eine solche Zielperspektive haben, wir jetzt schon in unserem Übungsbereich dazu gesetzt sind, die Herrlichkeit Gottes zu erfahren, allerdings primär nach außen im Leiden, im Dulden. Denn wir werden mit herrschen und regieren, wenn wir auch hier mit Leiden und Dulden. Aber Gott will sich darin verherrlichen. Noch ist unser Leben verborgen mit Christus in Gott. Vers 25 von 1. Korinther 15, er aber muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße lege. Keiner ist ausgeschlossen, und wer ist der letzte Feind? Der Tod. Und wir haben ihn hier schon überwunden, oder? Haben, weil das Wort Gottes sagt, das Gesetz des Geistes des Lebens in Christo Jesu hat mich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Der Tod ist wirksam, aber das Gesetz nicht mehr in denen, die ein höheres Gesetz begriffen haben, nämlich das Gesetz des Glaubens in Christo Jesu. Freigemacht von dem, was uns unter Sünde und Tod knechtet. Er erlösete die, Hebräer 2, Vers 14, die ihr ganzes Leben lang Knechte der Todesfurcht sein mussten. Was haben wir doch einen Reichtum, ihr lieben Geschwister. Lasst uns den doch immer wieder bezeugen. Worüber reden denn die Menschen dieser Welt? Über irdisch Hab und Gut, Essen, Trinken, Weihnachtsgeschenke und so weiter. Worüber reden wir, wenn wir zusammenkommen? Ob Schalke 04 gewonnen hat? Kann auch mal sein. Ich habe früher viel Sport getrieben, aktiv. Aber ich muss sagen, der sagt immer mehr, lasst fahren dahin. Zwar ist die leibliche Übung, wie es Arthur Muhl immer sagt, für etwas nütze, steht da nicht zu nichts. Und wir sollen auch dem Körper die notwendigen Schuldigkeiten erweisen. Aber wir wissen, wenn nicht die Kraft Gottes uns erfüllt, was nützt das? Darum haben wir eine so herrliche Thematik, die Jesus Christus lebendige Person ist. Man kann selbst nicht mit allen Gläubigen über dieses herrliche Ziel sprechen. Und man muss manchmal krampfhaft nach Themen suchen. Geht Ihnen das auch so? Aber dann wiederum kommen Geschwister und da merkt man, da ist die Basis, da ist echte Kommunikation, weil Jesus Christus herrscht. Er ordnet sich alles unter seine Füße, heißt es dann in Vers 27 von 1. Korinther Kapitel 15. Jetzt schon, und deswegen weise ich nochmal darauf hin, was ich am Anfang sagte, hat er das im Glauben. Er hat die Mächte und Gewalten unter seinen Füßen. Übrigens, die Gemeinde sollte das auch haben, denn er ist ja unser Haupt. Unter den Füßen haben bedeutet noch nicht, dass die Mächte zertreten sind. Das kommt noch. Er wird, heißt es, sondern an einer anderen Stelle, die Macht Satans oder Satan in Kürze unter euren Füßen zertreten. Und da sind wir mit beteiligt. Sie haben ihn überwunden durch das Blut des Lammes, durch das Wort des Zeugnisses und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Das ist der Weg zu diesem herrlichen Ziel. Und Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und wir dürfen das heute schon erfassen. Epheser 1, 22, 23 will ich nochmal als Grundlage dazugeben. Er hat alles unter seine Füße getan und ihn gesetzt als Haupt über alles der Gemeinde. Das ist die Belegstelle dafür, dass wir mit hineingenommen sind. Jetzt schon. Darum können wir sagen, ist Gott für uns. Wer was vermag wider uns zu sein? Es ist ein gewaltiges Programm, nicht? Meinen Sie nicht auch? Ich würde das nicht hier verkündigen, liebe Geschwister, wenn es nicht im Worte Gottes stände. Und wenn ich das sage und verkündige, dann werde ich auch in diese Spannung des Kampfes und der Bewährung mit hineingenommen. Und ich darf an der Stelle mal sagen, beten Sie für die, die das Wort hier verkündigen und dieses Wort auch im Hinblick auf diese Zielrichtung. Wer gesegnet wird, sollte das immer wieder tun, für die Betreffenden einzustehen im Gebet, damit das Wort Gottes weiterlaufen kann und auch entsprechend verkündigt wird. Und wir dürfen eben wissen, die Liebe glaubt alles. Auch da wieder, glaubt alles. Ach, was sind die Menschen arm dran, die da immer Ausnahmen machen. Ja, aber, das ist auch ein Aberglaube, nicht? Und nun, liebe Geschwister, noch in einigen Minuten ein paar Konsequenzen. Ich habe da gefragt, ich weiß nicht, weil wir sowas nicht sehen, wie die Spiele heißt, im Fernsehen alles oder nichts gibt's, glaube ich, nicht? Zu dem Alles muss auch jetzt das Nichts dazu. Alles oder Nichts. Es gibt nur diese Alternative und zwar im Hinblick auf unsere Verhaltensweisen. Das möchte ich noch mit einbringen, damit wir diese Konsequenzen für uns auch entsprechend beachten können. 2. Petrus 1, Vers 3, nachdem alles seiner göttlichen Kraft, alles, auch wiederum, Petrus, was zum Leben und göttlichen Wandel dient, geschenkt hat, nachdem das also so ist, er hat uns alles geschenkt und die größte Verheißung ist, dass wir der göttlichen Natur teilhaftig sein können. Sind alle gottgemäße Abkömmlinge, Teilhaber seiner Natur. Jetzt aber um deswillen wendet allen Fleiß an. Das widerstreitet nicht der Gnade. Denn die Gnade soll gerade bewirken, dass wir allen Fleiß anwenden können. Es gibt Leute, die immer sagen, wenn man mal was fordert, das ist Gesetz. Dabei ist das Glaubensgehorsam. Wie oft schreibt denn der Apostel Paulus auch? Ich ermahne euch, ich ermuntere euch. Weil die Gnade uns dazu bewegt, dass wir diesen Weg des Glaubens auch gehen können. Wir täuschen uns selber, wenn wir meinen, Gnade wäre, der liebe Gott drückt zwei Augen zu. Das ist ein ganz großer Irrtum. Die Gnade deckt auf und nimmt uns hinein in die Verantwortung von Römer 6. Was sagt denn da Paulus? Sollen wir in der Sünde verharren, weil wir diese herrlichen Verheißungen haben? Da sagt Paulus nein. Und in Epheser 3, Vers 20 heißt es, dem aber, der über alle Maßen mehr tun kann, als wir bitten oder erfassen, ihm sei die Herrlichkeit. Das nochmal als Konsequenz in diesem Sinne des Alles. Aber jetzt möchte ich diese Kontroverse des Nicht da hineinnehmen. Und Paulus sagt, nun lebe ich, doch nicht mehr ich. Was ich nun lebe, lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes. Denn das Ich ist mitgekreuzigt. Das ist die total andere Seite. Wenn wir alles haben sollen, heißt es bei uns nicht oder nichts. So viel, wie wir noch das alles haben oder können oder einige Dinge, so viel haben wir Mangel an dem göttlichen Alles. Das muss uns auch klar sein. Es geht nicht darum, dass die Gnade uns nicht erretten würde, aber das Problem ist, inwieweit wir innigste Gemeinschaft haben und wie weit wir auf dem Grunde, der gebaut ist, Gold, Silber, Edelsteine erwirken. Darum jagt Paulus diesem Ziel nach. Darum auch nochmal in Verbindung mit diesem Nichts einige Aussagen, die uns zeigen sollen, dass es darum geht, dass wir die ganze Konsequenz auf uns nehmen. Und zwar eine Konsequenz, die in der Praxissituation uns immer wieder zeigt, wie wir in der Gemeinschaft mit Gott dann auch loslassen dürfen. Ich wäre jetzt geneigt zu fragen, wo Sie Bibelstellen vermuten, die zeigen, dass wir auf der Nullbasis oder der Nichtsbasis zu reagieren haben. Eine habe ich genannt. Wenn nämlich Gottes Fülle da sein soll, dann müssen wir entleert sein von uns, von unseren Möglichkeiten und wie es der Liederdichter sagt, nichts hab ich zu bringen, alles, Herr, bist du. Darum die Konsequenz, ich habe die Stelle schon mal genannt, sorget nichts. Wenn wir sorgen, Sorgen können uns anfechten. Ich kenne das auch, ich bin nicht der, der völlig darüber schwebt. Aber wenn wir sorgen in falscher Weise, glauben wir nicht. Und dieses alles wird uns nicht zuteil. Alle Verheißungen werden dann in dieser Phase nicht realisiert. Und eine weitere Zusage, eine Verheißung, fürchtet euch nicht. An so vielen Stellen werden wir darauf hingewiesen. Fürchtet euch nicht, denn ihm ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Oder er sorgt für euch. Er ist der, der alles, was wir nötig haben, uns auch für unseren Wandel schenkt. Und das ist eine wunderbare Zusage, die Gott uns da gibt. Aus 2. noch ein positives, Korinther Kapitel 8, Vers 9, dass Gott kräftig ist, uns alle Gnade in allem und alle Zeit zu schenken, damit wir Überfluss haben oder überfließend weitergeben. Wenn wir von uns aus selber etwas haben, selber gestalten, planen und etwas realisieren wollen, dann sind wir nicht im Glauben. Wenn wir aber Gott Raum geben und uns nicht fürchten, nicht zweifeln, nicht sorgen, dann wird er uns überreich beschenken. Liebe Geschwister, ich möchte, dass wir das beherzigen könnten als ein Wort unseres lebendigen Gottes. Es gibt noch viele, viele Stellen, die dieses herrliche Wörtchen alles herausstellen. Suchen Sie mal nach, Sie werden Kostbarkeiten finden. Und dann, das will ich nochmal als Entscheidendes sagen, im methodischen Sinne. Rechnen Sie damit, dass Gott das kann. Dass er es auch will, denn es steht ja in seinem Wort. und dass er es auch tut. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben. Nämlich, dass Gott ist, das heißt, dass er handelt. Das ist nicht gemeint, Gott kann das irgendwann. Nein, wir sollen immer mit hineingenommen werden. Das ist eigentlich lebendiger Glaube. Aller andere Glaube ist Kopfglaube, bis hin zu einem Glauben, wie ihn die Teufel auch haben. Sie zittern. Ich sage mir das selbst zuerst, weil ich auch da noch am Lernen bin, aber möchte diesem großen Gott vertrauen. Er ist selbst getreu, der in uns das angefangene Werk vollführen wird bis auf den Tag seines Kommens. Und wenn wir dann einmal vom Glauben zum Schauen gekommen sind, dann werden wir erst eine Fülle wahrnehmen und werden uns wundern, dass wir hier so wenig von dem alles genommen haben. Ich wünschte, dass wir, ja, ich darf damit rechnen, in diesen Tagen doch darüber mal nachsinnen. Und habe die Bitte, dass wir nicht nur hierher kommen, um mehr oder weniger Interessantes nur zu hören. Dann können wir es uns zum Gericht hören, wenn wir das nicht umsetzen. Sondern, dass wir es bewegen in unseren Herzen, wie Maria tat. Oder wie es an vielen Bibelstellen heißt, dass wir das Wort aufnehmen, bewegen, damit es Frucht bringt. Dann wird der Herr verherrlicht, und das ist ja immer das Entscheidende. Aber wir sind mit hineingenommen in diesen wunderbaren Prozess der Verherrlichung. Zur Ehre unseres großen Gottes. Amen.
Wir bewegen in unseren Herzen auch, was wir in dieser Abendstunde gehört haben. Es war ein mutmachendes Zeugnis, für mich jedenfalls. Es macht Mut, wenn Gottes Geist uns in diesem Allerlei so manches hat aufleuchten lassen. Was kann nicht alles alles sein? Für dich fragen vielleicht etwas ganz anderes als für mich. Das Erste, was wir hörten, betraf alle Sünden. Hodschmini sagt einmal, dass er uns alles vergeben hat, große Sünden, kleine Sünden, innerliche Sünden, vergessene Sünden, Sünden, die ich nicht so für wichtig halte, alle Sünden. Ich habe nicht an die Sünden des anderen zu denken. Ich weiß, dass alle meine Sünden unter dem Blute Jesu stehen. Da gibt es Geschwister, die haben vielleicht auch falsche Schuldgefühle. Gibt es das auch? Es gibt echte, tiefe Schuldgefühle, aber es gibt auch falsche Schuldgefühle. Es gibt Geschwister, die in ihrer Seele so angefochten sind, die vielleicht melancholisch veranlagt sind. Die haben immer wieder damit zu tun. Für die ist dies ein wunderbares Trostwort. Alle. Und so könnte man fortfahren durch all diese Punkte, die uns Bruder Heinemann aufgeführt hat. Geistessohnschaft hat er uns gegeben. Auch dir, der du an Jesum Christum gläubig bist, du trägst Geistessohnschaft. Du bist Erbe Gottes und Miterbe Jesu Christi, welch ein Adel. Darüber darf man in stiller Stunde einmal anbeten und ihm danken, dass er uns in ihm alles geschenkt hat. Möchten noch ein oder zwei Brüder oder wer Freudigkeit hat, mit uns beten.
Ich darf Sie an diesem Nachmittag recht herzlich grüßen und wie bereits angekündigt, möchte ich heute Nachmittag etwas über das Heil in Christus sagen, unter drei Aspekten. Einmal Christus, unser Retter, wovon wir errettet sind. Zweitens, was das Heil uns bringt, die Erlösung in Christus, allumfassend bedeutet. Und schließlich unsere Mitwirkung bei der Annahme dieses wunderbaren Heils. Ich habe gestern kurz zu dem Leitwort, lasst uns aufsehen auf Jesum, den Anfänger und Vollender des Glaubens, aus Hebräer Kapitel 12 etwas gesagt und dann zu dem Thema gesprochen, alles. Was wir alles von der Schrift her an herrlichen Verheißungen haben, an Heilsgut, das ist so wunderbar, dass wir immer wieder bedenken möchten, Gott gibt die Fülle, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit sollen wir beschenkt werden. Liebe Geschwister, das muss uns immer wieder neu aufgehen. Und ich möchte Sie nun bitten, wenn wir jeweils zu einigen Punkten unter diesen Teilaspekten etwas sagen, innerlich das mal alles mit zu durchdenken und betend zu verarbeiten. Es besteht nämlich manchmal die Gefahr, dass wir sagen, das kennen wir schon, wir hören nur zu, lassen das an uns vorüberrauschen und das Wort Gottes geht nicht in die Tiefe des Herzens hinein. Wenn wir alle, die wir hier sitzen, das so aktualisieren, dann kann das zu einer gewaltigen Demonstration auch vor der unsichtbaren Welt werden, wie groß unser Gott ist. 1. Korinther 1, Vers 30, Jesus Christus ist uns gemacht von Gott zur Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Das Lied, das wir eben gesungen haben, bezieht sich auf diesen wunderbaren Bibelvers. Und damit muss uns immer wieder klar werden, auch was Bruder Buch aus Apostelgeschichte 4, Vers 11 und 12 dargestellt hat, dass allein in Jesus Christus das Heil liegt. Das wissen wir, das bejahen wir, ob wir aber immer in jeder Situation das aktualisieren können, ist die Frage und das soll uns jetzt beschäftigen. Zunächst also zu dem Punkt, Christus unser Retter, wovon wir errettet sind. Erstens, von Schuld und Verdammnis nach Römer Kapitel 8, Vers 1. Es gibt kein Verdammungsurteil, oder Luther übersetzt keine Verdammnis, für die, die in Christo Jesus sind. Etwas Wunderbares, das immer wieder zu wissen. Wir sind durch Jesus Christus erlöst. Und wer die Innenschau des Kreuzes sieht, der weiß von Kolosser Kapitel 2, Vers 14 her, dass Jesus aktiv am Kreuz auf Golgatha in unsere verlorene Situation eingegriffen hat. Der Schuldbrief wurde zerrissen. Es gibt keine Anklage wider uns und die Prozessakten sind bereits vernichtet und ans Kreuz geheftet. Darum sind wir frei. Die ganze Menschheit ist übrigens durch den Tod Jesu Christi völlig versöhnt. Und warum leben viele in der Verdammnis, haben nicht dieses Bekenntnis, wie wir es aus Römer 8, Vers 1 vernehmen? Nun, wir werden etwas nachher hören, auch über die Mitwirkung, nämlich dass wir das annehmen müssen und uns vor allen Dingen als Verlorene, Verurteilte, in einem Anklageprozess befindliche Menschen wissen und sehen müssen. Hier geht ja voraus im Römerbrief, dass der Apostel Paulus ausrufen musste, elender ich, Mensch, wer wird mich erlösen? Aus diesem Todesleib heraus. Denn allein schon die Tatsache, dass wir Sünder sind, getrennt von Gott leben, hat für die Anklage das Recht, uns zu verurteilen. Aber in Christus Jesus ist dieses Verdammungsurteil aufgehoben und es gibt auch keine Verurteilung für uns. Freilich müssen wir auch noch dazu sagen, bei denen, die nicht im Fleische sind, nicht in der fleischlichen Gesinnung, sondern im Geist. Und das wird auch noch ein Thema sein. Ich werde übermorgen oder morgen über den geistlichen und fleischlichen Christen sprechen. Es gibt also zweierlei Arten von Christen. Wahrscheinlich sogar auch unter uns. Also erstens, errettet von Schuld und Verdammnis. Zweitens, errettet vom Zorne Gottes. Vor allem im Alten Testament ist vom Zorne Gottes sehr viel die Rede. Aber auch im Neuen Testament noch, obwohl Jesus Christus gekommen ist und hat uns versöhnt, total erlöst. Der Zorn Gottes ist nicht Willkür, ist nicht so ein emotionales Aufbrausen, wie wir Menschen das kennen. Der Zorn Gottes muss immer da um der Heiligkeit Gottes willen in Aktion treten, wo der Mensch nicht unter der Gnade steht. Auch wenn die Menschen, das ist jetzt ein prophetisches Wort aus 1. Thessalonicher 5, sagen, Friede und Sicherheit. Wenn sie ihre eigene Sicherheit, ihre eigene politische und auch heilsmäßige Konzeption entwickeln. Licht und Finsternis ist der Gegensatz, der in diesem Kapitel angesprochen wird, ebenso wie Tag und Nacht und Wachen und Schlafen. Darum dürfen wir wissen, wir sind frei vom Zorn, auch hier schon. Uns trifft nicht der Zorn Gottes. Er kann die Menschen in schaurige Gerichte führen um der Sünde und um des Ungehorsams willen. Aber wenn wir frei sind von der Verdammung, vom Verdammungsurteil, dürfen wir auch frei sein. Und letztlich bedeutet es sogar, frei zu sein von dem Zorn, wenn die Zorneschalengerichte hier über diese Erde durch Gottes Handeln ausgelöst die Menschheit treffen. Die Gemeinde Jesu Christi aber dann erlöst ist, denn das ist ja der eigentliche Aspekt, unter dem hier dieses prophetische Wort in 1. Thessalonicher 5, Vers 9 gesagt wird und auch 1. Thessalonicher 1, Vers 10 besagt Gleiches. Die Gemeinde ist nicht gesetzt zum Zorn, sondern wir stehen in der Gnade und in der Liebe Gottes. Drittens, wir sind errettet vom bösen Gewissen nach Hebräer 10, Vers 22. Ich könnte jetzt über die verschiedenen Gewissenszustände, Gewissensarten sprechen, das will ich nicht tun. Die Gemeinde sollte immer ein gereinigtes und ein gutes Gewissen haben. Kein böses Gewissen aufgrund von Schuld und Sünde. Sie sollte auch kein verirrtes Gewissen und verwirrtes Gewissen haben. Auch da ist der Feind in der Lage, oft die Menschen, die klar vor Gott stehen, durch falsche Ansätze in Gewissensnöte und Gewissensbiss hineinzubringen, die gar nicht nötig wären. Hier geht es aber um das böse Gewissen in Verbindung mit entsprechenden Verhaltensweisen. Davon sind wir errettet. Lob und Dank dafür. Viertens, wir sind errettet vom Fluch des Gesetzes nach Galater 3, Vers 13. Gilt uns das aus den Nationen überhaupt? Wir haben doch nie etwas mit Gesetz zu tun gehabt. Und doch, wie viel Gesetz machen wir uns selbst und richten auch diese Gesetzmäßigkeiten anderen gegenüber auf? Sind Sie schon dann, wenn wir erwarten, eine ganz bestimmte Gottesdienstordnung müsse bei uns so praktiziert werden wie in einer anderen Gemeinde? Die Erfahrungen der Bekehrung, der Wiedergeburt, der Geisteserfüllungen müssten nach einem bestimmten Schema laufen. Wir machen ein Gesetz daraus. Der andere, der das nicht in dieser Weise erlebt, der kommt in Gewissensnöte. Oder wir machen ein Gesetz aus unserer Erkenntnis und meinen, unsere Erkenntnis sei die alleingültige, auch für alle anderen verbindliche. Im zentralen Anliegen ja, aber in sekundären, tertiären Fragen, da müssen wir die Weite haben. Da ist eine gute Herzerweiterung immer nötig. Aber ich habe das schon mal gesagt, wir haben das mit unserem Herzensproblem ganz anders. Eng in dem Gewissen, doch weit in den Genüssen. Möchte Gott uns hier vor falscher Gesetzmäßigkeit bewahren, in puncto Verhaltensweise, Kleidung und jetzt könnte ich alles auflisten. Ja, ich gehe noch einen Schritt weiter. Immer dann, wenn wir die herrlichen Ermunterungen, Ermahnungen Gottes, die geschrieben sind, losgelöst von der Gnade praktizieren wollen und wir im eigenen stehen, ist das eine Art von Gesetz. Darum sollten wir den Galaterbrief wohl lesen und der Tenor ist, wir dürfen durch die Gnade frei sein und Abba, lieber Vater, sagen. Darum heißt es dann zweimal in Galater 5, besteht in der Freiheit, lasst euch nicht wieder unter ein knechtisches Joch bringen. Zweitens aber auch, besteht in der Freiheit und gebt den Lüsten nicht Raum. Das ist der schmale Weg, den wir immer wieder zu gehen haben. Also frei vom Fluch des Gesetzes und damit auch von den Konsequenzen, die das Gesetz bringt. Wenn Sie mal 5. Mose 28 lesen, dann werden Sie sehen, dass Gott dem Volke Israel vorlegt Fluch und Segen. Dann, wenn das Volk im Ungehorsam steht, Segen, wenn es im Gehorsam bleibt. Und da das auf der Grundlage des Gesetzes formuliert ist, gilt, wer nicht das ganze Gesetz hält, kommt damit unter den Fluch des Gesetzes. Und Israel hat ja in schauriger Weise das durchleiden müssen, Fluch des Gesetzes bis hin zum Holocaust. Und noch ist die Decke bei den meisten Juden, Israelis vor den Augen, sodass sie das Heil nicht kennen. Und wir wissen, dass Israel leider da noch einmal in das Gericht hinein muss. Aber Gott geht mit seinem Volk in das Gericht. Wir können das auch so sehen, dass er mitten hineingeht in die Nöte, indem er mitleidet mit seinem Volk. Aber wir dürfen frei sein, wenn wir nicht unter Gesetz stehen und nicht gesetzlich handeln. Das ist eine frohmachende Botschaft. Wir dürfen aus der Fülle der Gnade und der Herrlichkeit Gottes schöpfen. Sechstens, wir sind frei von der Todesfurcht. Hebräer 2, Vers 14. Da heißt es, er erlösete die, die ihr ganzes Leben lang Knechte, Sklaven der Todesfurcht sein mussten. Damit ist nicht gesagt, dass das physische Ableben ohne Beschwerden sei. Nein, wir dürfen wissen, dass die Liebe, die völlige Liebe, jegliche Furcht austreibt, auch Todesfurcht. Wenn wir so in der Liebe Gottes geborgen sind, dann dürfen wir wissen, weil wir auch freigemacht sind vom Gesetz der Sünde und des Todes, dass wir uns nicht mehr fürchten brauchen, denn Jesus Christus hat durch seinen Tod den Tod überwunden. Er hat dem Tode die Macht genommen. Darum ist dieses herrliche Kapitel 15 des 1. Korintherbriefs ein wahres Siegeskapitel. Und da heißt es schon, Gott sei Dank, der uns den Sieg hier gibt. Liebe Geschwister, ich rechne damit, und das ist eine Glaubensfrage, dass ich nicht durch andere Mächte und Gewalten abberufen werde, sondern zu der Zeit und Stunde, wo der Herr mich heimholen will. Wissen Sie, dass es auch unterschiedlich sein kann? Wie war das in der Gemeinde zu Korinth? Manche sind vorzeitig entschlafen, weil sie nicht die göttlichen Ordnungen im allerheiligsten Geschehen, nämlich des Praktizierens, des Mahles gottgemäß liefen und sich hier schwer versündigten. Und auch in jener Gemeinde musste Paulus einen Hurer dem Satan übergeben, sodass er am Leibe gezüchtigt wurde, nur damit sein Geist gerettet würde. Und sind nicht Hunderttausende in der Wüste zurückgeblieben, deren Leiber umkamen, die eigentlich dazu gesetzt waren, in das Land der Ruhe in Kanaan einzugehen. Warum? Weil sie nicht glaubten. Liebe Geschwister, das ist keine eigene Glaubensanstrengung, das ist auch keine Hybris, das heißt also Überheblichkeit. Also hier möchte ich mich in aller Demut unter das Wort Gottes stellen. Bei den Urvätern oder Erzvätern, den Patriarchen, den Glaubensvätern im alten Bunde heißt es oft, sie wurden versammelt. Wozu? Eben zu jener Versammlung der Väter schon, obwohl dort das Heil in Christus noch nicht einmal vollbracht war. Möchte Gott uns doch immer wieder aufschließen, dass er uns zeigt, wie weit dieses Heil, die herrliche Erlösung in Christus Jesus geht. Und wer könnte nicht schon sagen, dass Gott durch die Macht und Kraft seiner Auferweckung uns vor der Macht des Todes bewahrt hat? Sicher ist das schmerzlich, wenn Geist und Körper getrennt werden. Das ist kein natürlicher Prozess. Paulus spricht von einem abgebrochen werden dieser Hütte. Und er möchte lieber überkleidet als entkleidet werden. Aber wenn er schon dieses Bild entkleidet werden benutzt, dann meint er, es wird nur die äußere Hülle abgelegt. Und dieses Ablegen sollte eigentlich so geschehen, wie das beim herrlichen Eingreifen Gottes im Leben der Heiligen war. Wenn die Zeit und Stunde gekommen war, hat Gott den Geist der Menschen zurückgerufen. Freigemacht von der Todesfurcht. Bewegen wir das wirklich einmal vor dem Antlitz Gottes. Und damit auch freigemacht, errettet vom ewigen Tod. Wir dürfen hier schon ewiges Leben in uns tragen. Wenn Jesus Christus in uns wohnt, dann haben wir eine andere Lebensqualität. Wir sind nicht nur die hier biologisch oder physisch Anwesenden, sondern wir haben eine herrliche neue Dimension erfahren dürfen, weil Jesus Christus gekommen ist. Er hat durch seinen Tod, dem Tode die Macht genommen, aber ist auch auferweckt worden durch die Auferweckungskraft des Vaters. Und diese Kraft ist immer stärker und sie lebt jetzt schon in uns. Nach Johannes 5, Vers 24 wohl, sind die, die an ihn glauben, vom Tode zum Leben hindurchgedrungen und kommen nicht mehr in das Gericht. Wenn wir uns hier selber durchrichten und durchlichten lassen, dann ist das Entscheidende in unserem Leben geschehen. Ich hatte jetzt mit meinem Seminar eine Veranstaltung, ein Gesamtseminar, und eine Referendarin erbot sich, eine Morgenandacht auf freiwilliger Basis zu halten. Ich sage, was für ein Thema möchten Sie denn nehmen? Sie sagte, es war vor dem Ewigkeitssonntag, ich möchte etwas über die Zeit sagen, auch unter dem Aspekt, meine Zeit steht in deinen Händen. Aber leider kam in der Morgenandacht davon gar nichts. Es war so ein nettes, emotionales, auch mit Meditation verbundenes Angebot. Und dann habe ich doch gemeint, noch etwas sagen zu müssen. Es waren etwa 60% aller Teilnehmer freiwillig gekommen. Und dann habe ich im Hinblick auf die Ewigkeitsdimension etwas gesagt, dass nämlich Jesus Christus aus jener Welt gekommen sei, hat sich hier uns geschenkt, und wer an ihn glaubt, der ist hier schon vom Tode zum Leben hindurchgedrungen und hat eine Lebensperspektive. Und dann habe ich noch ein persönliches Zeugnis angeführt, und als ich dann diese Referendarin kurze Zeit darauf besuchen musste, dann habe ich ihr hinterher gesagt, entschuldigen Sie, haben Sie das so etwas von mir autoritär aufgepfropft empfunden? Und dann sagt sie, ach, ich war dankbar, dass Sie es gesagt haben, ich hatte nicht den Mut dazu. Ja, wir sollten uns dieser frohen Botschaft nicht schämen. Wir haben neues Leben. Befreit auch von der Macht Satans. Denn Jesus Christus ist gekommen und hat die Werke des Teufels zerstört. Hat. Er hat der Schlange bereits den Kopf zertreten. Und nach den Aussagen des Epheser- und Kolosserbriefs ist er ja gesetzt zum Haupt über die Gemeinde und bereits über das All. Er hat ja, wie es gestern Abend ausgeführt hat, bereits alles, ja wir können hier sagen, Tapanta unter seinen Füßen und damit auch alle jene Mächte und Gewalten. Noch sind die Mächte nicht zertreten, aber er hat sie unter den Füßen. Und wir übrigens mit ihm, wenn er unser Haupt ist, haben wir Vollmacht über diese Mächte und Gewalten, wenn wir in Christus Jesus sind. In Epheser 1, Vers 21 können wir das nachlesen. Da wird unser erhöhtes Haupt als der geschildert, dem alle Gewalt gegeben ist, und zwar jetzt schon, auch wenn in der Sichtbarkeit das nicht der Fall zu sein scheint. Und darum, liebe Geschwister, müssen wir im Glauben wandeln. Wir bejahen sicher all diese Punkte und lassen Sie mich das am Schluss nochmal sagen, im Hinblick auf Annahme, ich komme nachher im Einzelnen aber nochmal drauf. Wir bejahen das. Da einige gestern Abend nicht da waren, will ich diese drei Dinge nochmal nennen, wie es zur Realisierung und zur Annahme dieser Heilstatsachen kommt. Nicht nur, dass ich das bejahe und sage, Gott kann aufgrund seiner Allmacht all das uns vermitteln. Das reicht nicht aus. Wir können noch einen Schritt weitergehen und sagen, Gott will es, weil das auch in seinen Vorsatz und den Ratschluss mit einbezogen ist und vieles schon als Heilstatsache verkündet wird. Das Dritte muss kommen, nämlich, dass wir auch damit rechnen, denn Glauben heißt Logos, die Rechnung Gottes einsetzen, damit rechnen, dass das, wovon wir errettet sind, auch in unserem Leben wirksam wird. Sind wir reiche Leute? Reich geschenkt. Da kann Paulus immer wieder nur jubeln von diesem herrlichen Reichtum, von dieser Fülle. Und wir sind ja bereits nach Kolosser 2, Vers 10 schon zu dieser Fülle gebracht, die in diesem herrlichen Heilswerk in Christus und Jesus vorhanden ist. Zweiter Punkt, das hängt mit dem ersten ganz eng zusammen und das eine oder andere wird wiederholt werden, aber mehr unter positivem Aspekt. Wir können so sagen, es wird hier bezeugt, wovon wir errettet sind. All diese schaurigen Dinge, die da genannt werden, sind ja im Kosmos vorhanden und auch in unserem Leben, im natürlichen Leben da. Darum nun, was uns dieses Heil jetzt bringt. Positiv nochmal. Erstens, Vergebung der Sünden nach Römer 3, Vers 25. Gerechtfertigt durch den Glauben. Weil Jesus unsere Sünden an seinem Leibe auf das Holz trug. Ich denke, dass doch niemand mehr hier unter uns ist, der noch mit dem Sündenproblem sich herumquälen muss. Bitte bringen Sie dieses Problem gottgemäß in Ordnung, denn das Heil ist ja erschienen. Es ist erschienen, die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Das sollte der Sinn von Weihnachten sein. Aber wenn man darüber nachdenkt, was so alles mit diesen Weihnachtsfeiern auch in den frommen Kreisen verbunden ist, wir haben eine mitgemacht, es bleibt alles so im emotionalen, nostalgischen Bereich. Wir sollten eigentlich gar niemanden mehr nach dem Fleisch kennen. Wissen Sie, was die eigentliche Konsequenz wäre, wenn wir richtig Weihnachten feierten? Dass wir das, was in Bethlehem geschah, auch nachvollzögen und 2, 3 Tage Fasten einlegten und uns so verhielten, wie die Menschen, die damals zur Krippe kamen. Was meinen Sie wohl, wie Gott das ganze Weihnachtsgeschehen ansieht? Sicher dürfen wir uns freuen. Sicher dürfen wir Geschenke machen. Aber was ist denn der Mittelpunkt? Sprach ein junger Mann dazu, der sagt, ja, heute Abend haben wir Weihnachtsfeier. Na, ich frage ihn, ist denn auch wirklich der eigentliche Anlass, weshalb wir Weihnachtsfeiern dazu erwarten? Dann meint er, nein. Ja, ich habe früher, als ich noch Religionsunterricht gab, immer wieder den Schülern gesagt, hier wird Geburtstag gefeiert und das Geburtstagskind ist Nebensache. Nun, er kam, um unsere Sünden zu vergeben. Das ist der Tenor. Darum kam Jesus in diese Welt, lag er in einer Krippe und ist den Weg bis zum Kreuz gegangen. Darum sollen auch wir diese Gesinnung tragen. Zweitens, wir sind gerechtfertigt vor Gott. Das ist das große Rechtfertigungsthema in Römer Kapitel 3. Darum rang ja Luther noch unter den Lasten, unter dem Joch der falschen Gesetze der katholischen Kirche stehen, bis ihm in dem Turmerlebnis die Gnade aufging. Gerechtfertigt vor Gott, das ist eine Aufgabe des Heiligen Geistes nach Johannes Kapitel 16, uns zu zeigen, dass wir Sünder sind, aber auch, dass Jesus Christus unsere Gerechtigkeit geworden ist. Das bringt uns das Heil. Und darum dürfen wir dann auch wissen, wir bekommen ein neues Herz und ein neues Leben. Schon in Ezekiel 36 ist aufgezeigt, weshalb eigentlich Israel gar nicht den Gehorsamsweg gehen konnte. Da wird etwas von der Weisheit Gottes geschenkt. Das übersteigt unsere Logik, weshalb Gott mit Israel diesen Weg gehen musste. Ich will euch ein neues Herz geben, das Steinerne muss verschwinden. Ich will einen neuen Geist in euch geben und solche Leute aus euch machen, die dann in meinen Geboten wandeln können. Das ist überhaupt dann die Voraussetzung. Das bringt uns das Heil, dass wir den Geist auch empfangen können. Das ist mir übrigens in der letzten Zeit erst deutlich aufgegangen, dass hier ein Doppeltes passieren muss. Denn Gott gibt ja nicht den neuen Wein in alte Schläuche. Nicht in unser altes Herz, auch nicht in das gereinigte alte Herz hinein, kann Gott seinen Geist geben. So steht es nicht in der Bibel, sondern wir müssen erst ein neues Herz bekommen und in dem Allerheiligsten muss Gott einen neuen Geist in uns hineingehen. Denn nach dem Sündenfall ist der Geist aus dem ersten Menschenpaar herausgegangen. Die starben nämlich in dem Augenblick, als sie in den Sündenfall einwilligten. Und es ist deswegen erschütternd zu sehen, wie Milliarden von Menschen Intellekt haben, aber keinen Geist. Dieser Geist, den die Menschen als solchen bezeichnen, ist eine Dimension der Seele. Gott schenkt uns ein neues Herz, einen neuen Geist und will dann auch solche Leute aus uns machen, auch nach dem Römerbrief, die unter der neuen Gesetzmäßigkeit stehen, damit die Gerechtigkeit Gottes in uns erfüllt wird. Deswegen sind wir erlöst und stehen wir unter der Gnade. Nicht damit wir nach dem alten Menschen weiterleben. Das bringt uns das Heil. Und schließlich bringt uns dieses Heil die Liebe und die Gunst oder die Zuneigung Gottes. Die Liebe Gottes ist nach Römer Kapitel 5, ausgegossen in unsere Herzen. Das ist eine Folge dieses Heils. Darum dürfen wir aber, lieber Vater, sagen, also nicht nur tropfenweise erfahren wir etwas von dieser Liebe, sondern in so massiver Art, dass dann die Frucht dieses herrlichen Erlebens wirksam werden soll und darf. 1. Korinther 13 zeugt dann von dieser Liebe, wenn wir teilhaftig geworden sind, dieses herrlichen Geschenks. Das ist doch etwas Wunderbares, was Gott für uns bereithält. Und die Gunst Gottes können wir auch mit Gnade bezeichnen. Gunst, Huld, Herabneigung. Und darum schreibt Paulus immer wieder, dass die Gnade Gottes mit den Adressaten sei. Und das ist nicht nur eine Formel, sondern Christus selbst ist personifizierte Gnade. Darum dürfen wir jubeln und preisen und dürfen frei sein von jedem Verdammungsurteil, dürfen uns als Erlöste wissen und sollten darum froh und getrost immer wieder unserem Herrn entgegengehen. Und das Weitere, was damit auch zusammenhängt, es bringt dieses Heil uns die Fürsorge Gottes. Philipper 4, Vers 6, wir sollen um nichts besorgt sein, weil Gott für uns sorgt. Und meinen wir nicht, dass dieser große Vater, dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden, dass der Vater der Liebe, der das Beste für uns will, auch für uns sorgt? Seid um nichts besorgt. wie oft machen wir uns Sorgen? Und Sorge ist Sünde und lähmt uns im Glaubensleben. Und ich weise immer wieder darauf hin, dass es eine negative Trilogie gibt, die uns belastet, nämlich Zweifel, Sorge und Furcht. Wenn wir uns der Fürsorge gewiss sind, das sagt ja auch Petrus in dem ersten Brief, im 5. Kapitel, Vers 7, wir sollen um nichts besorgt sein, weil er um uns besorgt ist, dann ist er, und hier können wir das mütterliche Prinzip sehen, wie eine Mutter, die sich um uns kümmert und auch dann uns Trost zuspricht. Wir dürfen der Fürsorge Gottes gewiss sein, das haben immer wieder die Heiligen aller Zeiten, die Gläubigen aller Epochen erfahren. Gott ist ein wunderbarer Gott. Ich habe gestern Abend bereits erwähnt, dass mich ein Missionsbericht sehr gepackt hat. Der Betreffende, der dann Ausdruck musste auf alle Hilfe von Missionsgesellschaften verzichten, allein abhängig sein vom Herrn und seiner Führung. Und er hat immer zur rechten Zeit das Geld bekommen. Und gerade darin hat Gott sich mächtig erwiesen. Oder denken Sie doch an Georg Müller. Wenn abends oft kein Geld da war für die 100 oder 2000 Waisen, dann durfte er erfahren, wenn alle miteinander auf die Knie gingen, vor Gott offen waren, dass dieser große Gott sich um sie kümmerte. Liebe Geschwister, das müssen wir immer wieder sehen. Und wenn Gott uns mal nicht so führt, wie wir meinen, es müsse so sein, hat er das Beste für uns bereit. Da fällt mir da ein ganz simples Beispiel aus meinem Leben, aus dem letzten Jahr ein. Wir waren in Berlin, ich hatte dort einen Dienst und wir bekamen nicht die richtige Abfahrt. Ist ja gar nicht so ganz einfach, wer Berlin kennt, da mit dem Wagen gerade auf diesem internen Autobahnnetz sich zu bewegen. Und dann waren wir irgendwo abseits hingeraten. Ich wusste ungefähr die Richtung, dann fuhren wir wieder zurück. Und siehe da, dann waren wir auf einmal in einer Straße und meine Frau sagt, in dieser Straße, da wohnt ja unsere Bekannte und da war meine große Tochter gerade, die auf uns wartete. Wir wären erst woanders hingefahren, da konnten wir bei ihr noch einen Besuch machen. Also dadurch, dass wir von dem uns richtig erscheinenden Weg zunächst abgedrängt wurden, kamen wir dahin und machten jemanden, unserer Tochter, die gerade allein dort war, eine Freude. Sehen Sie mal, so kann Gott wunderbar die Dinge lenken und führen. Und das hängt mit dem nächsten Punkt wiederum zusammen, nämlich wir dürfen der Führung durch den Heiligen Geist gewiss sein. Und wir brauchen diesen Führer, den Helfer, den Sachwalter, den Tröster, jenen Parakleten. Denn er ist der Sachwalter, der Verwalter all der herrlichen Heilsgüter dieses großen Gottes und er will in uns das alles auswirken. Jetzt in diesem Augenblick, darum bitte ich Sie herzlich, geben Sie diesem Geiste Gottes Raum, auch wenn er Sie irgendwo jetzt ermahnt, nachher irgendwas in Ordnung zu bringen oder im Glauben jetzt zuzufassen oder jenen Zweifel nun abzugeben, achten Sie mal auf diese Stimme. Oh, da muss ich noch manches lernen, denn dieser Geist Gottes kann betrübt werden und damit ist für mich auch klar, dass er eine Person ist, ein Einfluss oder eine Sache oder nur eine Kraft kann ich nicht betrüben. Aber wenn der Heilige Geist in uns wohnt, bringt er Kraft und Herrlichkeit und Weisheit mit sich. Er will uns nach Johannes 16 in alle Wahrheit leiten. Vertrauen wir ihm und seiner Führung. Wir sprachen bei Buchs auch am Mittagstisch über das Problem der Führung durch den Geist im Zusammenhang mit einer Gruppe, die es mal gab, die Inspirierten zu Oettingers Zeiten. Sicher kann es da viel Schwärmerei geben, indem man meint, man müsste nun jeden Augenblick bei jedem Schritt und Tritt irgendwie eine Vision haben. Gott kann auf mannigfache Art und Weise lenken und leiten, aber wir sollen seine Stimme hören. Und nur die sind doch Söhne Gottes, die sich auch von seinem Geist leiten lassen. Haben wir sich in dieser Zeit über Weihnachten heute von seinem Geist leiten lassen? Ich bin überzeugt, dass manch einer sich nicht hat leiten lassen, sonst wäre er hier, oder? Es gibt sicher Gründe dafür, dass man auch mal die Versammlung nicht besuchen kann. Aber da kommt ja auch nicht eine besondere Offenbarung vom Himmel, ja, die uns sagt, nun jetzt mal in Buchsaal ab. Nein. gibt Antriebe des Geistes. Und je mehr wir im Gehorsam darauf eingehen, umso feiner wird dieser Geist uns leiten. Und ich bin immer wieder beschämt, wenn ich Lebensbilder lese, wie Gott Menschen führen kann, die ganz unter der Leitung des Heiligen Geistes stehen. Da kann Gott was tun. Denn wenn wir ohne ihn, unseren Herrn, nichts tun können, dann müssen wir doch genauso wie Jesus, denn er tat nur das, was er dem Vater tun sah, er wandelt im Glauben, auch in entsprechender Weise praktizieren. Und liebe Schwester, ich sage es ganz offen, weshalb bei uns so wenig von der Herrlichkeit und Vollmacht und der Frucht Gottes da ist, das hängt damit zusammen, dass wir viel zu viel noch selber tun und können. Ich schließe mich mit ein. Oder? Wie ist das? Sind wir so abhängig, dass wir immer wieder in seinem Tod, in seinem Kreuz, aber auch in seiner Auferstehungskraft leben? Wie oft helfen wir uns selbst, gehen eigene Wege, planen unseren Tag, unsere Ferien und wer weiß, was wir alles so an eigenen Konzeptionen, Projektionen entwickeln können. Möchten wir darum wissen, das Heil bringt uns die Hilfe, das Angebot des Heiligen Geistes, der in uns wirken will und der uns recht führen will. Das war der zweite Aspekt, was uns das Heil bringt. Ich will aber doch, ehe ich zu dem dritten komme, noch einiges umfassend dazu sagen. Er bringt uns in Verbindung damit alle Segnungen nach Epheser 1, Vers 3. Anteil auch an der Macht und Vollmacht Gottes, hier schon angelthaft. Er bringt uns ein herrliches Erbteil. Wunderbare Möglichkeiten, die Gott uns erschlossen hat. Möchten wir doch immer wieder darum bitten, dass der Herr uns beim Studium des Wortes Gottes diese herrlichen Möglichkeiten aufschließt, dass wir uns freuen über sein Wort wie einer, der eine große Beute macht. Und darum heißt es auch forschen und graben und immer wieder das Wort Gottes benutzen. Nun also zu dem dritten, unsere Mitverantwortung, Mitwirkung. Nicht in dem Sinne, dass wir das Heil aus eigener Kraft an uns reißen könnten, nicht, dass wir es wirken könnten. Dazu ist niemand in der Lage, aber es wird ja deutlich, dass Gott das Gefäß, das empfangen muss, zubereiten muss. Und da sind wir auch gefordert. Und ich möchte auch da wiederum einige Punkte nennen. Und Sie merken, dass ich immer wieder bei dem ersten Punkt anfange. Wenn ich Vergebung der Sünden haben will, als Ergebnis des Kreuzestodes Jesu, dann muss ich meine Sünden erkennen und bekennen. Ohne diese menschliche Mitwirkung gibt es keine Vergebung der Sünden. Und das machen wir leider manchmal etwas oberflächlich. Ich habe es hin und wieder hier schon erwähnt. Finney, der bekannte Evangelist, sagte, ich habe viele Menschen wieder weggeschickt, weil ich merkte, die sind gar nicht reif zur Buße. Und wie viele sprechen wir heute schon selig, errettet oder sprechen in die Gotteskindschaft zu und dabei haben sie oft nur einen moralischen Druck. Finney sagte, ich verfolgte die Sünden bis in die letzten Schlupfwinkel. Das klingt ein bisschen merkwürdig, fast im Sinne eines Kriminalisten. Aber darum sind bei ihm, so hat man statistisch festgestellt, auch 80% derer, die sich mal für Jesus entschieden haben, geblieben. Während bei den heutigen modernen Evangelisationen in der Regel nur 3, 4, 5% bleiben. Das haben auch Statistiken ergeben. Es wird oft zu locker gemacht. Und mit viel Musik und emotionalen Begleitklängen ist die Buße nicht zu ersetzen. Darum unsere Mitwirkung, Sünden, Erkenntnis und Bekenntnis. Das Zweite, wenn wir Christus als unser Heil annehmen wollen, auch die Befreiung von der Macht der Sünde erfahren wollen, dann geht es auch im weiteren Verlauf, und das ist oft unser Problem, um Ich-Erkenntnis. Das ist oft eine schwierige Sache, oder? Warum gibt es denn auch in gläubigen Familien so viele Probleme? Sollte eigentlich nicht sein. Oder in Gemeinden, Gemeinschaften, Kreisen. Es liegt an der Ich-Erkenntnis. Paulus wurde durch diese Tiefe hindurch geführt, denn er rang um eine ganze Befreiung. Und er musste erkennen, das Gute, das ich will, kann ich gar nichts vollziehen, weil in mir ein Prinzip wirkt, das Prinzip der Sünde. Darum benötige ich erkenne es, aber auch die Befreiung. Und von dieser Befreiung haben wir gehört, dass Jesus Christus uns ein ganzes Heil geschenkt hat. Ein zweites, das hängt damit zusammen, ganze Heilserkenntnis. Römer 8, Johannes 16. Römer 8 ist uns ja bekannt, die ersten vier Verse. Einiges habe ich bereits daraus zitiert. Freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Befreiung von all den Mächten und Gewalten, die uns binden können. Das ist ganz entscheidend. Denn die Heilserkenntnis ist entscheidend für das, was wir in der Praxis des Glaubenslebens auswirken können. Nur so viel ich erkenne, kann ich auch für mich in Anspruch nehmen. Darum sollten wir auf das achten, was der Heilige Geist uns zeigt. Er hat nicht nur in unserem Leben vor, die Anfangsgründe zu bewirken, nämlich Erkenntnis der Sünde, Erkenntnis der herrlichen Gerechtigkeit, die uns in Christus geschenkt ist, und Einsicht darin, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist, sondern der Heilige Geist will uns weiterführen in alle Wahrheit. Er will ständig von dem Christus uns die Fülle geben und vermitteln, so dass wir in ihm auch die Fülle haben, das heißt, dass jedes Gefäß voll des Geistes ist, nach dem Maße, und damit wir ein Leben in der Überwinderkraft führen können. In all dem, ich habe es gestern Abend zitiert, überwinden wir weit, in all den Schwierigkeiten, in all den Nöten, Leiden, selbst Leben oder Tod, können den Apostel Paulus nicht schrecken, auszurufen, in Christus bin ich erlöst, in all dem dürfen wir weit überwinden. Das ist also wichtig, dass wir dieses Heil erkennen. Und, das möchte ich gleich hinzufügen, nach Römer 10, Vers 10 auch bekennen. Sie wissen, dass ich diesen Vers schon des Öfteren hier zitiert habe, denn es ist ein ganz entscheidender. Ich sprach gestern Abend nach meinem Wortdienst draußen am Ausgang mit jemandem auch über diesen Vers. Das Bekenntnis ist sehr, sehr entscheidend. Wenn du vom Herzen glaubst, bist du gerecht. Punkt. Das heißt aber dann, wenn du mit dem Munde bekennst, dient dir das zur Errettung. Es muss also immer noch etwas dazu bekommen. Wir sind von Gott gerecht gesprochen, aber Errettung aus manchen Situationen heraus bedeutet auch, das Bekenntnis des Heils auch einer unsichtbaren Welt gegenüber auszusprechen. Es geht gar nicht immer darum, dass wir das nun vor Menschen sagen. Aber sehr, sehr wichtig ist, was wir formulieren. Denn wenn uns die Bedeutung des Wortes aufgeht, und zwar des Wortes Gottes, dann wissen wir, dass in einem glaubensvoll gesprochenen Wort Kraft liegt. Denn die gewaltigen Zeichen und Wunder, die der Jesus getan hat, hat er nie ohne Aussprache des Wortes getan. Denken Sie daran, Lazarus, komm heraus. Er hätte ja auch nur winken können oder durch Mimik und Gestik irgendetwas arrangieren können. Nein, er spricht ein Wort aus. Und das ist sehr, sehr wichtig. Darum ist auch von den 10 Aussätzigen der, der zurückkehrte und dem Herrn Jesus seinen Dank aussprach, der von dem Herrn Jesus als Echtgläubiger angesprochen worden. Es macht mir oft Not, wenn ich in einem seelsorgerlichen Gespräch Ratschläge, Hilfen gebe und dann immer dieses Ja-Aber kommen. Aber wenn Sie meine Situation kennen würden. Ne? Ich weiß selbst um große Schwierigkeiten, Nöte, Probleme, aber es ist doch entscheidend, dass wir immer wieder sagen, Herr, und dein Wort ist das Alleingültige. Dein Wort ist der Maßstab. In deinem Wort liegt Kraft. Dein Wort vermittelt Leben. Dein Wort kann, wenn wir es geistgewirkt aussprechen, Verhältnisse ändern. Wenn, so sagt ja der Jesus mal, wir zu dem Berge sprechen, hebe dich weg. Das kann man natürlich nicht aus eigenem Antrieb tun. Es ist wichtig, dass wir von Gott einen Auftrag haben. Aber das Bekenntnis ist immer wieder entscheidend. Vom Herzen glauben und mit dem Munde bekennen. Und in Verbindung mit unseren Versäumnissen, Nöten, heißt es dann auch, zu bekennen, was nicht in Ordnung ist. Dass wir nicht einfach Dinge, wie man zu sagen pflegt, unter den Teppich kehren, sondern auch dann ganz offen hingehen, uns entschuldigen, auch unserem Herrn sagen, wo Versäumnisse liegen. Das ist wichtig, damit wir wieder den Zuspruch Gottes empfangen und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, als den uns Bewahrenden erfahren können. Und im Zusammenhang mit dem Heil ist immer wieder wichtig, dass wir ständig im Glauben nehmen. Augenblick um Augenblick. Es ist niemand perfekt. Wir sind immer in der Abhängigkeit von ihm und es gibt gesegnete Abhängigkeiten. Ich habe bereits einmal darüber gesprochen, dass wir in jeder Phase unseres Lebens uns dessen bewusst sind, ohne mich könnt ihr nichts tun, aber wir vermögen auch alles durch den, der mich mächtig macht. Das sagt Paulus auch im Kolosserbrief wohl. Darum will Gott in den Situationen, in denen wir selbst nichts können, nichts haben, nichts sind, uns ermutigen, dass wir immer wieder das ganze Heil annehmen und uns auf die Verheißungen Gottes beziehen. Wie ich gestern Abend gesagt habe, alle Verheißungen sind Ja und Amen in ihm. Gott zu lobe durch uns. Und Gott freut sich, wenn wir uns auf dieses Heil immer wieder neu beziehen. Und so ist der Glaube eine ganz entscheidende, wichtige Angelegenheit in unserem Leben. Ja, das Wichtigste. Denn euch geschieht nach eurem Glauben, aber auch nach unserem Unglauben. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Durch den Glauben können wir Berge versetzen. Und wenn wir Hebräer 11 lesen, dann wissen wir, dass dieser Glaube etwas Gewaltiges auszulösen vermag, nämlich, dass wir mit Gott selbst in Berührung kommen. Wenn wir Dinge wünschen, ist nicht der Glaube dies, der uns die Dinge gibt, sondern der Glaube verbindet uns mit dem allmächtigen Gott, der dann handelt. Das müssen wir immer wieder sehen. Der Glaube ist die Möglichkeit, mit dem lebendigen Gott in Christus Jesus so innigste Gemeinschaft zu haben, dass wir dann auch sogar ein Psalmwort nehmen können, habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht, wenn wir die Lust am Herrn haben. Möchte uns dieser Glaubensaspekt immer wieder neu werden, in allen Lagen. Wir haben letztlich diese Heilsgüter, von denen ich gesprochen habe, nur im Glauben, nicht im Schauen. Wir wollen meistens erst etwas fühlen, sehen, ehe wir glauben. Und da werden wir auf eine Probe gestellt. Darum bringt Gott uns in Schwierigkeiten, damit er uns Glauben lehre. Erinnern Sie sich noch daran, als ich über den Glauben sprach und von Botschmann Nee zitierte? Es ist immer gut, und dabei bezieht er sich auf den Auszug Israels aus Ägypten. Es ist immer gut, sagt er, vor sich das Meer zu haben, im Rücken den Feind und rechts und links die Berge. Ist das immer gut? Für uns, den natürlichen Menschen, nicht. Nein. Wir müssten Furcht und Entsetzen bekommen. Aber, so schreibt er weiter, dann will in diesen Situationen Gott selber auch den Glauben wirken. Und dann kann Gott dem Mose sagen, was schreist du denn? Bitte handle. Und dann musste sich das Meer teilen. Dieser Glaube, der letztlich Christus in uns selbst ist, wenn der Herr selber in uns wirkt, der will auch in dieser dunklen Zeit uns Ruhe machen, Kraft schenken, dass wir durchkommen und will auch die Gemeinde herrlich gestalten. Und ich meine, wir müssten sehr wohl darauf achten. Was sagt aber der Herr allerdings zu Israel? Meint ihr denn, wenn ich kommen werde, ich würde auch diesen Glauben finden? Findet ihr den Glauben in der Gemeinde? Wir müssen uns selber immer wieder fragen. Ist das der lebendige Glaube, der in jeder Situation, in allen Lagen triumphiert, alle Zeit im Triumph des Christus, nach 2. Korinther Kapitel 2, Vers 14? Alle Zeit? Oder gibt es nicht doch oft jämmerliche Situationen? Es liegt nicht an Gott, sondern es liegt daran, dass wir uns diesem Gott im Glauben nicht total überlassen. Und darum der letzte Punkt, unsere Mitverantwortung, Glaubensgehorsam. Nicht Gehorsam nur dem Buchstaben gegenüber. Das bringt uns ja in Schwierigkeiten. Nicht Gehorsam, weil es der Prediger, jener Bruder sagt oder weil wir da ein nettes Zeugnis gehört haben. Nicht Gehorsam, weil ich heute Abend diese herrlichen Heilstatsachen vermittelt habe, sondern Glaubensgehorsam, weil Gott ihnen selbst in Christus Jesus durch den Heiligen Geist in Verbindung mit seinem Wort den Glauben selbst geschenkt hat, den Glauben wirkt. Und das ist Christus in uns. Paulus sagt ja in Galater 2, Vers 20, was er lebt, lebt er im Glauben. Es heißt eigentlich im Glauben des Sohnes Gottes. Nicht nur im Glauben an den Sohn, sondern Christus glaubt in ihm, Gottes Herrlichkeit und Macht und Kraft. Wir können doch nicht diese Herrlichkeit, wenn wir sie nicht schauen, in unser Leben mit eigenen Mitteln einbeziehen. Es muss uns Gott immer wieder offenbaren. Dann können wir auch im Gehorsam leben. Und all die Menschen Gottes, die ein Segen waren, mussten glauben, haben gewaltige Glaubensschwierigkeiten überwunden. Gott möchte ja, dass er sich verherrlichen kann, und er will es tun. Und darum mache ich immer wieder Mut zum Glauben, weil ich es selber auch praktizieren muss. Darf aber auch wissen, dass wir im Gehorsam des Glaubens wunderbare Dinge erleben. Erst wenn wir gehorchen, werden wir erleben, dass das, was Gott uns innerlich aufgeschlossen hat, nun auch unser Besitz wird, nicht vorher. Wenn die 10 Aussätzigen gesagt hätten, tja, was ist schön und gut, dass du uns da hinschickst, aber wir schauen uns doch mal an, ne? Sie mussten erst gehen und sich den Priestern zeigen. Und wie oft heißt es, auch durch die kraftvollen Aussagen der Apostel, stehe auf. Das Aufstehen mussten sie dann machen, aber sie konnten es in der Kraft des Glaubens. Und im Alten Bunde musste Israel im Glauben das Land einnehmen. Es ist nicht so, dass Gott die Schwierigkeiten uns vorher wegnimmt. Er verheißt uns das ganze Land, aber die Riesen bleiben drin und die befestigten Städte sind auch noch da. Wir hätten uns gewünscht, Gott hätte dieses Land vorher von Feinden freigemacht. Nein, wir müssen dieses Land einnehmen. Und darum ist dieser Glaubenskampf, und darüber werde ich am letzten Tag sprechen, ein ganz entscheidender nach Epheser Kapitel 6. Steht im Glauben, seid männlich und seid stark. Das, was der Herr uns erworben hat, sollen wir behalten und sollen es ausleben und praktizieren. Darum ist der Glaubensgehorsam so wichtig, damit wir mit Paulus jene herrliche, überhimmlische Berufung erkennen und diesem himmlischen Kleinod auch nachjagen. Darum sollen wir geistlich gesinnt sein. Ich möchte Gott uns schenken, dass wir durch diese Anregungen weiter dazu kommen, ihn anzuschauen, der Anfänger und Vollender des Glaubens ist. Die Heilsfülle ist wunderbar. Ich habe zunächst, ich will kurz nochmal zusammenfassen, über Christus, unseren Retter, gesprochen, gesagt, wovon wir errettet sind. Ich will es nochmal eben aufzählen, von Schuld und Verdammnis, vom Zorne Gottes, vom bösen Gewissen, vom Fluch des Gesetzes, vom bösen Herzen, von der Todesfurcht, von dem ewigen Tod und von Satans Macht. Wunderbare, herrliche Zusagen. Das Heil bringt uns Vergebung der Sünden, Rechtfertigung vor Gott, Gottes Liebe und Zuneigung, ein neues Herz und Leben, Gottes Fürsorge, die Hilfe durch den Heiligen Geist, all die Segnungen, herrliches ewiges Leben und Anteil habe an Gottes Vollmacht. Und schließlich unsere Mitverantwortung dadurch, dass wir immer wieder uns offen zeigen für die Annahme des Heils, dass wir auch bekennen, wo wir versagt haben, aber auch das positive Bekenntnis aussprechen, was uns durch das Wort Gottes geschenkt ist, dass wir mit dem Herzen glauben und mit dem Munde das auch vor der unsichtbaren Welt darstellen. Und das Entscheidende immer wieder ist, dass wir alles im Glauben haben durch diesen Zugriff, durch einen neuen Sinn, den der Herr uns schenkt. Und das kann der Heilige Geist nur wirken. Und schließlich das auch im Gehorsam ausleben. Denn Paulus ist dazu gekommen, dass er unter den Nationen den Glaubensgehorsam aufrichtet, damit die Gemeinde vollendet wird und das herrliche Ziel erreicht. Und wenn wir dann vom Glauben zum Schauen gekommen sind, dann werden wir einmal die Fülle Gottes in einer wunderbaren Weise erfassen. Jetzt können wir das alles nur ahnen. Aber wir dürfen jetzt schon angelthaft diese herrliche Realität erfahren. Der Herr segne uns dieses Wort. Amen.
Möchte uns zum Abschluss dieser Stunde ein Wort aus dem Hebräerbrief lesen. Der ein oder andere mag bei den Ausführungen gedacht haben, das sind aber so viele Dinge. Wie kann das in mir alles Gestalt gewinnen? Und dieses Wort aus dem Hebräerbrief weist uns auf den hohen Priester hin, der nicht nur Israel gegeben ist, sondern auch wir haben einen hohen Priester, der auch in der konkreten Situation deines Lebens immer eine Hilfe zur richtigen Zeit zu geben weiß, wenn wir uns zu ihm wenden, auch in all dem, was wir gehört haben. Das Wort lautet: Daher musste er in allem den Brüdern gleich werden, also uns, auf dass er in den Sachen mit Gott ein barmherziger und treuer hoher Priester werden möchte, um die Sünden des Volkes zu sühnen, das heißt wieder gut zu machen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, vermag er denen zu helfen, die versucht werden. Auch dir und mir.